Dann lass uns beten. Nee, ich danke dir, danke dir für dich. Und ich danke dir, dass wir dich hören können, dass wir dich sehen können. So. Du bist wunderbar. Und wir wollen dich jetzt hören und sehen. Und von daher, Heiliger Geist, dreh zu unseren Herzen. Vater, wir wollen dich erheben und dich preisen. Und ich danke dir, dass wir das durch Jesus können. Ja, also, danke dir. Amen. Also, 1. Samuel 2, Vers 12. Aber die Söhne Elis, die waren Söhne Belials. Das bedeutet so viel wie Nichtsnutz oder Böse. So. Sie kannten den Herrn nicht. Und die Söhne Elis, also Eli war damals der Hohepriester zu der Zeit, ne? So ein Das bedeutet, dass er das Sagen über alles hatte, was mit Geistlichen zu tun hat. So, und seine Söhne waren Priester. Ne? So, und es ist schon echt erschreckend, so, wenn du auf heute bezogen einen Pastor hast, der Gott nicht kennt. Ne? So, wenn du eine Gemeindeleitung hast, die Gott noch nie gehört haben, die Gott nicht fragen, die halt sich vielleicht nur für die Theorie interessieren. Und die Söhne Elis hier, die interessieren sich noch nicht mal so wirklich für Gottes Dinge. Und das werden wir heute sehen. Das ist schon ziemlich krass, was die so abziehen. Also Vers 13. Und die Priester verfuhren so mit dem Volk. Wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, so kam der Diener des Priesters, während das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit 3 Zehnten in seiner Hand. Und er stieß damit in den Topf oder Kessel, in die Pfanne oder Schüssel. Alles, was er mit der Gabel herauszog, das nahm der Priester für sich. So machten sie es bei allen Israeliten, die dorthin nach Silo kamen. Ebenso kam der Diener des Priesters, ehe man das Fett im Rauch aufgehen ließ, und sprach zu dem, der opferte: Gib das Fleisch her, damit man es für den Priester braten kann. Denn er will nicht gekochtes, sondern rohes Fleisch von dir nehmen. So. Und ihr müsst es euch mal vorstellen, du hast ein Volk und die wollen zu Gott kommen, ne? Und der einzige Weg damals, zu Gott zu kommen, so, war durch die Priester. Die waren die Mittler zwischen Mensch und Gott. Du bist hingekommen mit deiner Schuld und mit deiner Bereitschaft, ein Opfer zu geben, ne? So, damit du wieder von dieser Schuld loskommst und mit Gott wieder alles im Grünen ist. Und so musstest du zu einem Priester gehen und du musstest opfern. Und nicht du durftest opfern, also nicht das Volk, sondern der Priester war der Einzige, der opfern durfte, ne? Stellvertretend. So, und hier kommen die Menschen und wollen zu Gott und wollen bereuen. So, und kommen hin, um Gottesdienst zu haben und irgendwie wieder in der Nähe zu Gott zu sein. Und die Priester hier führen die Menschen nicht zu Gott, sondern berauben sie. So, ne? Es sind Diener Gottes, Priester, die denen ihr eigener Bauch wichtiger ist als der Bauch anderer. So. Und man muss schon lustig ausgesehen haben, wie der da mit seiner Gabel rumstochert, ne? Das ist ein schönes großes Ding, das ist meins. So. Und das war auch voll okay eigentlich, weil laut Mose so ein die Gesetzgebung 3. Mose, so wie das alles ablaufen soll, diese Opferfeste und so weiter, so war ein Teil für Gott, ein Teil für den Priester, weil die müssten ja auch von irgendwas leben, so, und der Rest bekamen die Leute, die das Opfer gebracht haben, ne? So, und das war ein gemeinschaftliches Essen mit Gott zusammen und mit den Priestern, ne? Mit denen die Gott dient. So, jeder hatte seinen Teil bei diesem Opfer. So. Aber Gott hat gesagt, mir gehört das Fett. Das Fett, das gehört nicht den Priestern, das gehört nicht dem Volk. Ich möchte nur das Fett haben. Weil das Fett war damals das Beste am Tier. So, es war voller Energie. Ich habe keine Ahnung, warum das unbedingt das Beste war, aber es war so. So, Gott wollte, dass das Fett verbrannt wird als Rauchopfer. So, der Priester durfte ein Stück von, ich glaube, der Brust und der Schulter haben, so, und den Rest haben die Leute bekommen. Und wenn man die Söhne Elis hier, wenn man dann weiterlesen, dann merkt man, dass die halt reich werden wollen. Reich werden wollen mit Gott. Und ich nehme an, dass die dieses rohe Fleisch haben wollten, um es dann auf dem Markt zu verkaufen. Hey, lies mal einfach weiter. Wenn der Betreffende dann zu ihm sagte, man soll doch zuerst das Fett in Rauch aufgehen lassen, dann nimm, was dein Herz begehrt. So sprach er zu ihm, du solltest mir jetzt geben, und wenn nicht, so werde ich es mit Gewalt nehmen. So war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Es ist nicht nur, dass die einen geistlichen Dienst hatten, abgesondert von der Welt, nur in dem Bereich, wo Gott sie reingestellt hat, um ihn und den Menschen zu dienen, ne? So, und sie als Vermittler zu Gott zu bringen und auch als Fürsprecher und als Repräsentant für Gottes Wahrheit so zum Volk zu gehen und sie geistlich zu erbauen oder göttliche Worte zu sagen oder das Wort auszulegen. So, nicht nur das, dass sie reich werden wollten so, und sagen wollten, mir soll es gut gehen. So, und das ist meine Chance hier richtig abzukassieren. So, nicht nur, dass ich satt bin, sondern dass ich noch reich werde dabei. So, weißt du, sondern das Schlimmste ist, dass sie Gott nicht kannten. So, weil die hatten noch nicht mal Respekt vor Gott. Ne? Weil ich hätte zumindest Furcht vor Gott, dass er mich zerfetzt, so wenn ich ihm seine Opfer wegnehme. So. Aber denen ist das total egal, weil die glauben noch nicht mal dran. Für sie ist das halt nur Religion. So. Und Eli war der Hohepriester. Das heißt, was sind die Menschen haben auf die Kinder geguckt und haben das auf ihn projiziert. So, was sind, die haben keine Furcht vor Gott. Und schrecklich ist das. Lesen wir mal Vers 18. Samuel aber diente vor dem Herrn. Das war, ne, wissen wir noch, die Hanna letzte Woche hat das Baby geboren, hat zum Tempel nach, als 3 Jahre alt war, ungefähr gebracht. Und der Samuel ist jetzt ein Nazarener. Samuel aber diente vor dem Herrn und der Knabe war mit einen leinen Ephod umgürtet. Ephod war ein ärmelloses, ein bisschen über der Hüfte so ein Gewand. So ein. Dazu machten ihm seine Mutter ein kleines Obergewand und brachte es ihm Jahr für Jahr mit, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Und dieses Obergewand war genauso ärmellos, ging auch bis zur Hüfte ein bisschen drüber, so wie so ein kleines Miniröckchen, so ein, und wurde unter den Ephod getragen. Und das Ephod haben nur die Priester getragen, beziehungsweise die im Tempel gedient haben. Und das hat, du hast es gesehen und hast sofort gewusst, das ist ein Priester oder jemand, der einen geistlichen Dienst hat. Ne? So, es war sofort für die Menschen ein Zeugnis, derjenige arbeitet in Gottes Haus. Ne? Und Gott hatte 3 Sachen gesagt zu einem Priester, 3 Pflichten, einmal die Opfergabe auf dem Altar, muss gelegt werden vom Priester. Zweitens, im Heiligtum muss geräuchert werden. Und drittens, dieses leinende Ephod müssen sie tragen. Oder kommen wir später noch dazu. Vers 20. Und Eli segnete Elkanah und seine Frau und sprach, der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Gegebenen, den sie dem Herrn übergeben hat. Und sie kehrten nach Hause zurück. Und der Herr, der suchte Hannah heim, und sie wurde schwanger. Und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Der Knabe Samuel aber wuchs heran bei dem Herrn. Es ist doch toll, wenn ich das lese, dann denke ich mir nur so, kein Opfer ist wirklich ein Opfer. So, wenn ich bereit bin und bereit war, Gott irgendwas zu geben, so von mir, egal ob jetzt Geld oder Zeit oder Kraft oder irgendwas anderes, ne? So, wenn ich ihm irgendwas geopfert habe, ich habe es immer mehrfach zurückbekommen. Und die Hanna wünscht sich nichts mehr, als endlich einen Knaben zu haben, dass diese Scham von ihr weg ist und die Leute sie nicht mehr so verachten. Und Gott segnet sie und sie schenkt das Kind Gott. Und opfert ihr Kind und sagt, es ist deins, du hast es gegeben und hier sollst du es wieder haben. Und Gott schenkt ihr 3 Jungs und 2 Mädchen noch dazu. Schätzt das nicht gering, so deine Opfer, die du gibst. So, weil die bewirken eine Menge. So, aber nur wenn du gibst, kannst du empfangen. So, weil wenn du nicht gibst, dann ist es auch mit den geistlichen Gaben, ne? Gott erzählt uns was, zeigt uns was, und wenn wir es für uns behalten, so, dann ist es wie das Manna in der Wüste, das irgendwann faul wird, weil unser Herz nicht mehr wieder und wieder davon berührt wird, ne? So, wir sollen das geben, und zwar in unserem Umfeld. Gott hat gesagt, er baut euch einander. So, gebt von eurer Weisheit weiter. So, gebt von denen weiter, was ich gesagt habe, so dass ich reden kann durch euch. So, und wenn du dieses Opfer bringst, dein Schatz, den Gott dir geschenkt hat, so anderen zu geben, so, dann hast du Platz drin, um Neues zu empfangen. So, Vers 22. Eli aber war sehr alt. Und er hörte alles, was seine Söhne an ganz Israel taten. Und dass sie bei den Frauen lagen, die vor dem Eingang der Stiftshütte den Dienst verrichteten. Also es war wie in den umliegenden Ländern außerhalb von Israel. Da gab es ja Tempelprostituierte, ne? So, jedes Volk hatte irgendeinen Gott oder Götter, die sie angebetet haben, und einen Gottesdienst dazu. So, und die meisten hatten halt, ja, Tempelprostituierte, die waren immer am Tempel, und dann konnten die Priester oder das normale Volk hin und im Namen ihres Gottes da, naja, halt mit der Frau, bei der Frau liegen. So, und hier sind die Priester, die eigentlich dafür zuständig sind, ein Zeugnis zu sein für Gott und Menschen näher zu ihm zu bringen. So, und nicht nur, dass sie rauben und Trische anbieten, so, und ihren Bauch füllen, so, und sie huren auch noch rum. Vers 23. Und er sprach zu ihnen, der Vater zu seinen Kindern: Warum macht ihr das? Denn ich höre von dem ganzen Volk euer böses Handeln. Nicht doch, meine Söhne, denn das ist kein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr bringt das Volk des Herrn dazu, dass es Sünde begeht. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so wird Gott Schiedsrichter sein. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird für ihn Fürsprecher sein? So, Eli sagt zu ihnen: Ihr seid ein richtig schlechtes Vorbild. So, und das, was ihr tut, wird bestraft. So, und wir müssen echt aufpassen, weil so wie wir unser Leben leben, so hat das Einfluss. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir uns verstecken vor den Menschen oder ob wir ganz offen in der Welt umher spazieren und alles erzählen und preisgeben. So, unser Leben hat einen Einfluss. So, wenn irgendjemand hört, dass wir Christen sind und so nennen, so, und wenn irgendjemand hört, dass Gott lebendig ist und wir ein neues Leben haben, und wir zeigen aber ein Leben ohne Gott, so, dann werden die Menschen das mit Gott auch verbinden. So, gerade für die Leiter in Gemeinden ist das ganz, ganz wichtig, so ein Vorbild zu sein. So, weil die Gemeinde ist nur so stark wie der Leiter oder die Leiter, kommt auf die Gemeindeform drauf an. So, und damals zur Richterzeit war es so, jeder kümmert sich um sich selbst. Das war so die Richterzeit. So, keiner war da, der es ernst meinte. Keiner war da, der aufgestanden ist und gesagt hat: Ehrt den lebendigen Gott und habt Respekt. Vers 25. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so wird Gott Schiedsrichter sein. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird für ihn Fürsprecher sein? Aber sie hörten nicht auf seine Stimme. Denn der Herr, der hatte beschlossen, sie zu töten. Aber der Knabe Samuel, der nahm immer mehr zu, an Alter und an Gunst, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. So, und hier haben wir den absoluten Kontrast zu Elis Söhnen. So, bei der Samuel ist noch jung, aber der Samuel ist mit seinem Herzen bei Gott. Er trägt sein nach außen hin, man sieht, er ist ein Diener Gottes und er lebt. Er ist mit seinem Herzen bei Gott und er betet ihn an und er liebt die Menschen und versucht seine Gaben einzubringen. Und das Tolle ist, dass nicht nur Gott das wertschätzt, sondern dass er auch ein positives Einfluss auf diesen Menschen dort ist. Wir werden noch sehen, dass auch der Eli dann sterben wird irgendwann. Und Vers 27. Es kam ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm: So spricht der Herr, habe ich mich nicht dem Haus deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie noch beim Haus des Pharaos in Ägypten waren? Ja, ihn habe ich, Gesundheit, ja, ihn habe ich mir dort vor allen Stämmen Israels zum Priester erwählt, damit er auf meinem Altar opfere, Räucherwerk anzünde und das Ephod vor mir trage. Und ich habe dem Haus seines Vaters alle Feueropfer der Kinder Israels gegeben. Warum tretet ihr denn meine Schlachtopfer und Schweißopfer, die ich für meine Wohnung angeordnet habe, mit Füßen? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich? Ja, so dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Speisopfer meines Volkes Israels. Zwei Sachen über Eli. Einmal sagt Gott, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Und zum anderen sagt er, dass er sich mitgemästet hat von den Erstlingen aller Speisopfern seines Volkes. So, und ich meine, das betrifft jetzt eigentlich nur uns, aber vielleicht irgendwann euch auch. So ein die moderne Philosophie von Kinderziehung ist, dass du deine Kinder nicht züchtigen darfst, so ein, ne, kein Klaps, so ein, dass du sie nicht ausschimpfen darfst, so ein, und dass du überhaupt nicht dolle belehren darfst, sondern du musst sie gehen lassen und die müssen ihren eigenen Weg finden, so ein, ne, so ein. Und ich sehe mir die Kinder heute an und es funktioniert so nicht. So, weißt du, weil Kinder brauchen einen Vater und eine Mutter, die stark sind im Herrn und das auch leben. So, Gott hat gesagt, ihr Väter oder ihr Eltern, ihr seid verantwortlich dafür, so euren Kindern vorzuleben, so mit Gott zu gehen und sie auch in die Wege Gottes zu leiten. So, damit es ihnen gut geht. So, das sind. Und es ist super wichtig, dass wir halt nicht nur mit den Kindern reden und sagen, ja, das ist falsch, so, vielleicht machst du das nicht mehr, sondern dass du deine Kinder auch unter deine Fittiche nimmst und sagst und sie auch bestrafst. So, also es ist super wichtig, dass der Eli, hätte der seine Söhne genommen und hätte gesagt, hey raus, ihr seid jetzt keine Priester mehr, bis ihr gelernt habt, Demut zu haben vor Gott. So, dann wäre das ein viel größeres Zeugnis vor der ganzen Gemeinde gewesen. So, aber der Eli, seine Sünde war, dass er seine Kinder sieht und dass er mehr Angst hat, so, dass seine Kinder ihn nicht mehr als Freund sehen oder lieben, so mehr Angst davor, als ja, dass die Menschen abfallen von Gott oder überhaupt nicht hingeleitet werden, so, und dass Gott zürnt vor ihnen. So, Gott sagt, ich bin an erster Stelle. So, und dann kommt die Familie und dann kommen die anderen. So, aber setz mich als allererstes in dein Leben. So, weil da ist mein Platz, denn ich bin dein Schöpfer und ich bin dein Herr. So, und Gott verlangt das von uns. So, das ist was Gott verlangt, so, dass er immer noch auf dem Thron sitzt und dass er immer noch der Herr ist, ne? So, und wir sind seine Diener, wir sind auch seine Kinder. Aber trotzdem ist er der Chef. So, der Chef des Hauses. Und wenn Gott was sagt, so, dann haben wir entweder Respekt und Ehrfurcht und tun das, weil wir ihn ehren wollen, so, und, ja, oder wir sollten lieber weg von Gott gehen. So, weil Gott wird es auf Dauer halt nicht zulassen, dass man ihn vom Thron immer wieder schubsen will. So. Und das andere ist, ich habe von so vielen Pastoren gehört, so, oder Ältesten in Gemeinden, so, die sich mästen an den Leib von Jesu in der Gemeinde. Ne? Siehst du in irgendwelchen Talkshows oder im christlichen Bibel-TV oder so und bei irgendwelchen Veranstaltungen, so, das sind halt Pastoren, die in der Predigt also nur um Geld reden. Ne? So, und ihr müsst euer Geld geben als Vertrauen dafür, dass Gott euch segnen kann. So, oder ihr müsst das und das machen, so, und ansonsten so funktioniert der Gottesdienst nicht mehr. Schaut es euch an. So, ne? Oder wenn ihr nicht bezahlt, dann gehen die ganzen Menschen weg. So, wir müssen den Gottesdienst umgestalten, so, weil ohne Finanzierung, so, ohne mehr Menschen, so, wir müssen Leute in die Gemeinde bringen, damit wir unseren christlichen Betrieb erhalten können. So, ne? Und dann ist man die ganze Zeit am Rackern und am Arbeiten, so, um halt ja, das zu haben, wofür man gerade kämpft, was aber gar nichts mit Gott zu tun hat. So, und ich kenne auch viele Pastoren, die einen dicken Bauch haben und ein großes Auto. So, und das kommt von Spendengeldern. So, die dann immer weiter predigen, ja, aber es ist noch nicht genug Geld da. So, bei mir geht's jetzt gut, aber jetzt muss noch für die Gemeinde gesorgt werden. So, und ich glaube, als Christen passiert das auch schnell, dass man mit Gott Geld machen will. Jesus hat es gehasst. Er kam in seinen Tempel rein, da saßen die Täubenverkäufer und das alles, und er hat seine Geißel genommen, hat geschrien. So, und ist wutentbrannt dadurch und hat alles niedergemetzelt, was da war. So, da war nicht der Sanfte, der über den Boden geschwebt ist. So, da war ein eifersüchtiger Gott in sein Haus. Und er hat gesagt, das ist ein Gebetshaus. So, und wenn du heute den christlichen Markt siehst, so, und dann finde ich das erschreckend. So, weil es ist wie die Welt, nur christlich. So, egal ob nur Bücher oder Musik oder Videos, Filme oder Schnickschnack und Kleinkram, so, die Menschen haben gemerkt, dass man mit Gott eine Menge Geld machen kann. Ne? Schreibt Jesus drauf und es verkauft sich. So, und ja. Gott hat gesagt, so soll es nicht bei euch sein. Weil ihr sollt nicht so trachten wie die Welt, sondern ihr sollt an geistlichen Dingen reich werden. Und ihr sollt meinen Namen nicht benutzen, damit ihr fett werdet und Ansehen bekommt, sondern ihr sollt meinen Namen benutzen, dass die Menschen errettet werden und zur Wahrheit kommen. So. Schlagt mal 1. Petrus 2 auf. Wer es nicht findet, lieber zuhören, wenn ich vorlese. Wissen, ob ich es finde. So. Also 1. Petrus 2, Seite 1277 im Neuen Testament. 1. Petrus 2, 9 und 10. Da redet er über uns, seine Gemeinde, ne? Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Wunderschön, oder? So ein wir sind aus der Masse genommen und in ein Volk gesetzt. Wir haben eine Heimat, wir haben eine Familie, wir haben einen Platz. Wir sind jetzt ein Volk und nicht nur ein Volk, wir sind Gottes Volk. So, und nicht nur das, wir haben eine Aufgabe. Jeder Christ, egal wie weit er ist mit Gott und egal welche Gaben bekommen hat und welchen Platz in der Welt und welche Stellung, jeder, der zum Leib Christi gehört, ist ein Priester. So, jeder. Das sagt der Petrus, und dem glaube ich. So, dem glaube ich mehr als irgendwelche neuen Lehren von der modernen Gemeinde. So, da kann man noch nichts falsch auslegen, so steht es so drinne und so nehme ich es. So, wir sind ein königliches Priestertum. Und wir sollen ein heiliges Volk sein. Ein Volk des Eigentums von Jesus, vom Vater. Und zwar damit ihr die Tugend dessen verkündet. Wir sind ein Priestertum, so, und ein Priestertum soll verkünden. Und wenn wir uns jetzt erinnern nochmal an diese drei Hauptaufgaben von den Priestern im Tempel, das war erstens die Opfergaben auf dem Altar legen. Ne, das waren die Hauptpflichten. Genauso sind, ist Jesus ist der Hohepriester, ne? Sagt das Neue Testament. So. Und wir, er ist der Mittler zwischen Mensch und Gott. Aber wir sind genauso Mittler zwischen Mensch und Jesus Christus. So. Das war, und wir müssen echt aufpassen, so, weil wir verantwortlich sind, so, dass wenn die Menschen zu uns kommen oder Gott zu uns schickt, so, dass wir ihnen erzählen und wenn sie ihr Opfer bringen wollen, ihr altes Leben, das voller Sünde ist, ihr Schaf, so, dass wir sie auf den rechten Weg führen und das ist zum Altar, dahin, wo das Opferlamm hinkommt. Ne? Und es ist unsere Aufgabe. So, das ist die allererste Aufgabe, die wir haben. So, bei uns geht's gut. Wir sind gesegnet. So, was wollen wir noch mehr? Gott hat gesagt, das Erbe für den Priester, euer Erbe ist nicht Besitztum und Reichtum, euer Erbe ist das ewige Leben. Und das soll euch Genüge sein. Und wir haben mehr, als sich jeder Mensch erträumen könnte. Und die zweite Aufgabe war, im Heiligtum zu räuchern. Und wenn du eine Offenbarung liest, dann siehst du, dass diese Räuchergaben Gebete sind. Das denke ich mir nicht aus, könnte selber mal nachlesen. So, die Räuchergaben sind Gebete. So, jede Gebete von allen Heiligen, die dampfen oben im Himmel, steht da. Und die Heiligen, die schon bei Gott sind, die stehen da drumherum und riechen das mit und sehen das mit. Jedes Gebet, das wir sprechen, das ist nicht verflogen in die Unendlichkeit, sondern Gott sammelt es in einem riesengroßen Pott. So. Und die wird man in der Ewigkeit noch riechen. So, jedes Gebet, das wir von Herzen zu Gott bringen, so, das ist, hat einen Wert von der Ewigkeit. Und das ist doch echt krass, oder? So, das, was so vollkommen ist. Und wir sind Priester. Und wir arbeiten in seinem Heiligtum. So, weißt du, und genauso ist es für uns auch eine Aufgabe, so zu beten. So, für die Menschen, so für unsere Familien, für uns, für Gottes Werk. So, und für die Gemeinde. Und du kannst nur beten und du kannst nur das Gebet sprechen, das oben bleibt, so wenn du Gott kennst. So, wenn du eine Beziehung mit ihm hast. So, wenn du mit Gott lebst und ihn suchst. So, Eli, seine Söhne waren schlechte Priester. Weil die hätten noch so viel beten können, es wäre nie angekommen. So, weil sie keine Beziehung hatten mit Gott. Sie kannten Gott noch nicht mal. So, und das dritte war, das leinende Ephod tragen. So. Unsere dritte Aufgabe ist, Zeugnis zu sein. Mit unserem Leben. So. Weißt du, dieses Ephod hat man gesehen vom Weiten, man wusste, wer das war. Und genauso ist es bei uns, wir sollen Jesus Christus anziehen. Und die Welt soll ihn sehen, nicht uns. So mit seiner vollen Schönheit und Pracht und Reinheit. So, und genauso wichtig wie die Liebe und die Gnade ist, ist auch Gottes Heiligkeit. Und muss es sein in unserem Leben. Und Gott hat heute wieder so mich mal wieder angepiekst so, und gesagt, so, dass ihm das aber genauso wichtig ist, wie dass ich seine Gnade und Liebe lebe und zeige. Genauso wichtig ist es aber auch, dass mein Leben geheiligt wird. So, und ich ein sauberes Gewand habe. Nicht nur für mich oder für Gott, sondern für die Menschen, die um mich drumherum. So, wir sind die, auf die Menschen gucken. So, und in der Gemeinde ist es so, du kannst einen Leiter haben, der super cool ist und so ganz viel Spiel und Spaß in die Gemeinde bringt, wo sich alle gleich wohlfühlen und sagen, ja, da bin ich gut unterhalten und dabei. Aber am Ende gewinnt der ein geistlicher Leiter ist. Weil irgendwann wirst du müde von der Unterhaltung und irgendwann willst du es einfach mal, willst du was Ernstes, was mit Gewicht, so irgendwas, was dich berührt und was dich verändert und näher bringt zu Gott. Und im Endeffekt suchen sich die Menschen den guten Hirten, ne? So im Kern wieder. So. Und genauso ist es bei uns. Ich sehe das bei mir. Immer wieder sehe ich, wie ich abdrifte zur Unterhaltung so, und den Konsum der Welt genieße. Aber im Endeffekt, so zieht es mich immer wieder zu dem einen, zu dem zu dem, wo ich merke, hier werde ich voll. So, hier werde ich verändert. So, hier bin ich näher an dem, was ich brauche, als irgendwo anders. So, nach jedem Film, nach jedem Spiel fühle ich mich leerer. Und nach jedem Moment und jedem Wort mit Gott, so fühle ich mich voller und näher. Na, das kennen wir alle. So. Also leite die Menschen zum Altar. So. Bete, hab Gemeinschaft mit Gott. Und zwar persönlich. Und sei sein Zeugnis im Licht. Lies mal weiter. Vers 30. Darum spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewiglich von mir aus- und eingehen. Eli, weil er Hohepriester ist, muss vom Stamm Aaron sein. So, weil Gott hatte gesagt zu ihm, nur einer aus seiner Familie darf ein Hohepriester sein. Ne? Und zu Aaron hat Gott gesagt, so, ich mache mit dir einen Bund und du wirst immer Priester sein und alle deine Nachfahren. Aber Gott, obwohl er es verheißen hat und versprochen hat, ne, so, sieht er einfach das Herz und sieht so, okay, die haben sich immer wieder von mir abgewandt und jetzt haben sie eine Entscheidung getroffen und das kann ich akzeptieren. Also gilt das nicht mehr. So, und ich kehr's um. So. Wo waren wir? Aber nun spricht der Herr: Das sei ferne von mir, sondern wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. Und genauso ist es mit uns und dem Herrn. Wir haben uns für Gott entschieden und er hat uns geschworen, dass wir ewig mit ihm zusammen sind und errettet und in den Himmel kommen. So. Aber wenn du dich immer wieder gegen ihn entscheidest, so, dann bedeutet das, dass du ihn auch nicht ehrst und er dir nicht wichtig ist. So. Und dann wird Gott sich auch wieder trennen von dir. Es ist nicht seine Entscheidung, sondern deine. Gott hat gesagt, eine Sünde kann nicht vergeben werden, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. So. Du kannst dich gegen Gott entscheiden immer noch. Aber wer will das? Wer mich ehrt, den will ich ehren. Wer mich verachtet, der soll auch verachtet werden. Siehe, die Zeit wird kommen, da ich deinen Arm und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen werde, sodass in deinem Haus niemand alt werden soll. Und du wirst Not in deiner Wohnstätte sehen bei all dem Guten, das Gott Israels erweisen wird. Und es wird nie mehr ein Betagter in deinem Haus sein. Der aber, den ich dir nicht von meinem Altar vertilge, der aber, den ich dir nicht von meinem Altar vertilge, wird dazu beitragen, dass deine Augen verlöschen und deine Seele verschmachtet. Und der ganze Nachwuchs deines Hauses soll im Mannesalter sterben. Und das soll dein Zeichen sein, das über deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Wird doch passieren, da kommen wir noch hin irgendwann. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der tun wird, was nach meinem Herzen und nach meiner Seele ist. Und ihm werde ich ein beständiges Haus bauen. Und er wird alle Tage von meinem Gesalbten aus- und eingehen. Also das, was Gott hier sucht, ist nicht ein Mann oder eine Frau, sondern der fähig ist, ohne Sünde zu leben. Oder die Macht und die Kraft hat, nur Worte der Weisheit zu reden. Oder nicht das Verlangen hat, sich unterhalten zu lassen, berauschen zu lassen von dem, was ihm nicht gut tut. Sondern das, was Gott hier sucht, und das werden wir im 1. Samuel immer wieder sehen, das ist das Herz. Er sucht einfach nur Menschen mit einem ganzen Herzen für ihn. Und nach einer Seele, die nach ihm fragt. Jemand, der Gott ehrt. Und Gott die Ehre gibt in seinem Leben oder ihrem Leben. Das ist alles, was Gott braucht. So, und dann kann er uns benutzen. Und ich finde es schön immer wieder bei Gott. So, ich hätte überhaupt keine Chance, wenn ich perfekt sein müsste oder wie Paulus. So, und da hätte ich schon, wäre ich schon weg, da hätte er mich gar nicht angenommen, weil er kennt mich ja. So, ich finde es schön, dass bei Gott es reicht, dass ich einfach nur will. So. Und selbst wenn ich es manchmal nicht kann, ich will trotzdem. So wie Paulus gesagt hat, ich will, aber trotzdem tue ich das Falsche. Aber ich will. Und das ist, warum Paulus so benutzt werden konnte und gehalten wurde von Gott. Und trotzdem noch in schweren Zeiten Freude hat. So, weil er wollte. Ich aber will mir einen treuen Priester suchen, der tun wird, was nach meinem Herzen und nach meiner Seele ist. Und ihm werde ich ein beständiges Haus bauen und er wird alle Tage vor meinem Gesalbten aus- und eingehen. Willst du alle Tage ein- und ausgehen vor Jesus Christus, den Gesalbten, um die Gemeinschaft mit dem Vater zu genießen? So, um Gottes Haus zu wohnen. Und in Gottes Haus, wenn man in seinem Haus wohnt, dann begegnet man ihn. So, dann, ja, dann suche, was Gottes Herz ist und suche, was Gottes Seele ist. So, und du wirst es finden. Das ist doch toll, oder? Vers 36. Und es soll geschehen, dass jeder, der von deinem Haus übrig ist, kommen und sich vor ihm niederwerfen wird, um einen Groschen und ein Stück Brot zu erbitten und sagen wird: Lass mich doch an einem Priesterdienst teilhaben, damit ich ein bisschen Brot zu essen habe. Jetzt gerade haben sie dicke Bäuche, pieksen mit ihren Gabeln und suchen das schönste Stück raus. So, und sagen noch: Auch jetzt mit nach Steak, ich möchte rohes Fleisch. Willst du nicht? Dann kriegst du eine Tochter und dann nehme ich es mir mit Gewalt. So, ich will reich werden und ich will satt sein und mir soll es gut gehen. Ich möchte ein schönes Haus haben und ich möchte das haben und das. So, ich möchte angesehen sein vom Volk. Ich möchte bei Frauen liegen. So, mir ist egal, was Gott sagt oder was du sagst. So. Ich möchte mich laben am Leben und mir soll es jetzt gut gehen. So, und das Leben führen die auch gerade. Und Gott lässt es auch zu. Aber es wird die Zeit kommen, wo sie auf den Knien sind und sagen: Gib mir einfach nur einen Pfennig und ein Stück trockenes Brot. Wo sie noch nicht mal das haben. So, wo sogar die Ehre weg ist und sie auf den Boden kriechen und betteln: So, lass mich dienen, damit ich Geld verdiene. So, ein Priesterdienst zu haben ist kein Erwerb. Ein Christ zu sein genauso wenig. So, es geht nicht mehr um uns. Wir haben unser Leben Gott gegeben. Und haben uns damit verkauft. So, und wir sind zu Jesus gegangen und haben gesagt: Töte uns, töte mich. So, und dann erweck mich neu. Und zwar in dir. So, und ich hasse das, wenn ich mein Leben angucke und mir immer wieder auffällt, dass sich alles um mich dreht. Ne? So, weil mein neues Herz schreit: Ich will das nicht. Ich will, dass sich alles um Gott dreht. So. Und doch sehe ich immer wieder mich, ne? So. Aber ich bin so mit Dank erfüllt, dass Gott es weiß, schon bevor er mich erweckt hat zum neuen Leben, ne? Bevor er mir die Chance gegeben hat, zu seinem Altar zu kommen. So. Gesund. So. Und ich finde es toll, dass es einfach für Gott reicht, so. Wenn wir da sitzen, uns wieder besudelt haben und ihn einfach nur ihn suchen. So. Und nach seiner Leidenschaft suchen, nach seiner Seele. So. Was er will, ist einfach nur uns. Und zwar persönlich. So. Und ich glaube, das ist das einzige Opfer, das wir geben können in unserem Leben. So. Und wir werden hundertfach empfangen. So, von daher, lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du uns erhöhst. Nicht nur, dass du uns vergeben hast und wir ein neues Leben haben, sondern dass wir auch ein Zuhause haben. Dass wir ein Volk sind. Dass wir nicht mehr umhertreiben, sondern an einem Platz sind, wo wir hingehören. Dass wir in deinem Haus leben mit dir. Vater, dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Dass du vergibst und hältst, dass du veränderst und uns heiligst. dass du unsere Schwachheit nutzt, um trotzdem Zeugnis und Licht zu sein und Kraft in der Welt. Ich weiß nicht, wie meine Schwachheit die Welt verändert, aber du kannst es und dafür liebe ich dich und danke ich dir. Mein Leben macht Sinn. Und ich freue mich auf den Moment, wo hier alles endet für mich. Ich freue mich so sehr auf den Moment, wo alles neu anfängt bei dir oben. Und ja, und ich bitte dich, dass du uns einfach deine Schönheit zeigst. Jeden Tag aufs Neue.